Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Herr Jesus, nun bitten wir dich heute ganz besonders um deinen Geist, dass wir spüren und erleben, dass dein Geist uns führt durch das Wort, das du uns jetzt vorlegst, ja, und dass wir unsere Herzen von ihm öffnen lassen, dass wir bereit sind, ihn wirken zu lassen in unserem Leben, in unserem Alltag, ja, dass wir uns von dir verändern lassen, von deinem Geist. Herr Jesus, sei du jetzt mitten unter uns. Segne du, was wir hören und was ich weitergeben darf. Amen. Das Thema unserer heutigen Predigt ist Erneuerung aus dem Geist Gottes. Wie könnte es an Pfingsten anders sein? Erneuerung aus dem Geist Gottes. Liebe Gemeinde, drei Symbole kennzeichnen im Wesentlichen unsere Gegenwart, sagt ein Denker unserer Zeit. Das eine ist die Autobahn, das zweite ist der Selbstbedienungsladen und das dritte ist der Schnellimbiss. Was ist damit gemeint? Autobahn bedeutet ungehinderte Beweglichkeit, die freie Verfügung über den Raum, durch den ich mich als Individuum bewegen kann. Alles steht mir offen zu jeder Zeit, wenn es mir nur beliebt. Der Selbstbedienungsladen bedeutet die freie Verfügung über die Waren, die sich überquellend darbieten, auf die ich ungehindert zugreifen kann nach Lust und Laune. Und der Schnellimbiss bedeutet die ungehinderte Möglichkeit, meine Bedürfnisse schnell zu befriedigen, wann immer sie auftreten, sofort zugreifen zu können. Die Tendenz ist klar, alles Hindernde soll abgebaut werden. Die räumliche Entfernung wird überbrückbar. Der Verkäufer als Mensch, vor dem ich meinen Wunsch ausdrücken muss, wird abgeschafft und durch die wortlose Kommunikation zwischen den Waren und meinem inneren Hunger nach Leben ersetzt. Die Zeit wird abgeschafft, die sich hindern zwischen meine Bedürfnisse und die Stillung dieser Bedürfnisse schiebt. Unser neues Zauberwort heißt Instant. Der lösliche Pulverkaffee der Nachkriegszeit war der symbolische Beginn. Becher, Pulver, heißes Wasser und dreimal rühren, fertig. Instant Coffee. Was ich früher an Spannung zwischen meinem Wunsch, meinem Bedürfnis vielleicht und die Erfüllung schob, was ich in langem Zeitraum planend, vorbereitend, zubereitend und wandernd erreichen musste, an dem ich reifen konnte, das verschwindet zusehends und wird nur noch als Hinderung begriffen. Instant ist in. Von Pfingsten wollen wir reden. Von Pfingsten müssen wir heute am Pfingstfest reden. Von der Erneuerung durch Gottes Geist. Und wer hätte sie nicht nötig, persönlich für sein begrenztes Leben und auch für unser Gemeindeleben, auch für unsere Welt. Nun, auch Pfingsten, auch Erneuerung durch den Heiligen Geist gibt es nicht instant. Auch wenn wir uns das so träumen mögen und wenn die Sehnsucht nach schnellen Lösungen, nach einem schnellen Abbau jener Spannungen, in denen wir stehen, tief in uns wohnt. An Pfingsten bläst nicht einfach der Geist Gottes über die Missstände und fegt sie mit sich hinweg. Vielmehr wirkt der Geist Gottes in einer unerhörten Tiefe, die mich staunen lässt. Selbst die heutige Geschichte von Mose, die erzählt, wie Gott Erneuerung vorbereitet und geschenkt hat, zeigt uns die Art und Weise, wie es dazu kommt. Ein Volk, das zutiefst diese Züge in sich trägt, die ich gerade eben erwähnt habe. Autobahn, Supermarkt, Schnellimbiss, muss geistlich geführt werden, damit es zur wahren Erneuerung kommen kann. Das Wüstenvolk lechzt nach schnellen Lösungen, wünscht sich einen Highway ins verheißene Land, Zugriff zur Abwechslung und möglichst alle paar hundert Meter McDonald's. Und weil es das in der Wüste nicht gibt, murrt das Volk. Man kann sich vorstellen, wie Mose dem Verantwortlichen und Führer des Gottesvolkes damals zumute war. Wir hören 4. Mose 11, einige Verse aus diesem Abschnitt, 11 und 12, 14 bis 17, 24 und 25. Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen Knecht und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst? Habe ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest: Trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose: Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtsleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Der erste Abschnitt meiner Predigt ist überschrieben mit: Geistliche Erneuerung beginnt im Zerbruch. Geistliche Erneuerung beginnt im Zerbruch. Liebe Gemeinde, wenn Pfingsten etwas mit Erneuerung zu tun hat, weshalb fängt es dann mit Zerbruch an? Erneuerung, Zerbruch, ist das nicht ein Widerspruch? Komisch, aber das ist das Erste, was uns hier in unserem Predigtext begegnet. Da ist einer total erschöpft. Mose kann nicht mehr. Der ist fertig, der ist am Ende. Müde, kaputt, ausgebrannt ist der große Gottesmann. Kein Wunder, denn zu vielseitig ist sein Dienst. Ihm sind Aufgaben zugewachsen, die über seine natürlichen Kräfte weit hinausgehen. Dieses Mal haben ihn nicht nur die Verwaltungsaufgaben und die Rechtsprechung an den Rand gebracht, wie das damals bei Jitro war, als er das nochmal neu regeln sollte. Vielleicht sind die geistlichen Ressourcen völlig am Ende. Das universale Amt reibt den Mose existenziell auf. Am schlimmsten aber für Mose ist es, das ganze Volk allein verantwortlich tragen zu müssen. Wie eine Amme ihr Kind, so beschreibt es Mose. Das permanente Murren, das permanente Klagen, das permanente Weinen des Volkes geht ihm auf den Geist. Wann sind wir denn endlich da? Wann kriegen wir denn endlich wieder was zu essen? Wann gibt es denn mal ein bisschen Abwechslung? Fleisch wäre auch nicht schlecht. Und so weiter und so weiter. Zumal sie Mose anlasten, dass die Versorgung Gottes doch recht dürftig ausfiel. Jetzt ist es genug. Mose kann nicht mehr. Und er will auch nicht mehr. Jetzt will er nicht nur Verantwortung und Autorität abgeben, sondern er sehnt sich auch nach dem Tod. Halt, Mose, doch nicht so weit. Es gibt doch noch andere Lösungen. Nein, aber heute würde man das exakt als einen Burnout bezeichnen. Mose ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrannt. Aber in dieser Geschichte ist so etwas wie die Voraussetzung für eine Erneuerung schon vorbereitet. Mose schreit zu Gott. Wie gut, dass Mose in dieser tödlichen Situation nicht bei sich selber bleibt, dass er sich nicht einigelt und sagt: Lasst mir doch alle, könnt mir einen Buckel runterrutschen. Da bleibt er nicht stehen. Der lebendige Gott nimmt Mose in seiner Lage ganz ernst und wichtig. Er nimmt ihn extra beiseite. Mir kommt es so vor, als ob Gott in diesem Moment nur zu ihm in die Tiefe sich hinabbeugt, um mit ihm unverwechselbar seinen Weg weiterzugehen. Gott führt keine Instant-Wege. Er setzt das Leben der Menschen, die er ruft, ungeheuren Spannungen aus, die durchgehalten werden müssen. Er schenkt Belastungsproben, die bis zum Zerreißen gehen können. Teilweise über große Zeiträume hinweg. Mose musste viel, zuweilen, wie es scheinen will, zu viel durchmachen. Kennst du das auch? Du hast schon einen schwierigen Job, der die letzte Kraft aus dir rauspumpt. Und dann sind da abends noch die Erwartungen deines Ehepartners und deiner Kinder. Ja, wenn du die Zeit- und Kraftanteile irgendwie selber steuern könntest, wenn du so einen Plan machen könntest, so müsste es laufen, würde alles vielleicht noch irgendwie funktionieren. Aber die anderen, die fragen ja gar nicht nach deinem Kraftpotenzial. Die stellen Forderungen, die bedrängen dich mit ihren Bitten und Erwartungen. Die haben auch einen Tag hinter sich und wollen Lösungen und wollen, dass du sie löst. Du fühlst dich gefangen in den Verbindlichkeiten deines Lebens. Und dann sind ja da auch noch die Anforderungen in der Kirchengemeinde. Du hast den Eindruck, viele lehnen sich zurück und die Arbeit bleibt immer an denselben hängen. Du sollst immer funktionieren und wenn du dich engagierst und deine Arbeit tust bis zum Umfallen, dann kommen noch andere mit ihrer Kritik. Vielleicht könnte man dies noch etwas ändern und jenes noch ein klein wenig verbessern. Man sollte darauf künftig besonders achten und anderes besser ganz sein lassen. Und im Übrigen möchte man nächstens auch gefragt werden, weil man ja schließlich auch Bedürfnisse habe und im Grunde genommen manches viel besser einschätzen könne. Und dann kommt einer im Vertrauen, eine größere schweigende Mehrheit von Gemeindegliedern habe ihn vorgeschickt, er sei ja nur ihr Vermittler, der es letztlich nur gut meine mit mir und mit der Gemeinde und wolle mir das nur antragen. Und so wird die Arbeit in der Gemeinde mitunter empfunden wie der Marsch durch eine furchtbare innere Wüste. Du sollst, du musst, du hast nicht, du musst. Auch die Arbeit in der Gemeinde kann eine tödliche Gestalt annehmen für Mitarbeiter. Und dann suchen wir lieber einen raschen Notausgang. So ein schnelles Schmerzmittel, was schnell lindert, so an der Ecke, im Supermarkt. Wir suchen das als die ungeschminkte Wahrheit viel lieber. Viel lieber als die ungeschminkte Wahrheit, warum wir darin gelandet sind, wo wir gelandet sind. Wo man aber lange vor sich hinschuftet und nicht fröhlich dabei wird, merkt man, dass alle unsere Tüchtigkeit die Krise niemals lösen wird, sondern gerade unser schreiendes Unvermögen. Unsere geistliche Armut ist nicht unser größtes Problem, sondern unsere geistliche Armut ist unsere größte Chance. Das größte Problem ist, dass wir ständig vor dieser Armut fliehen wollen, dass wir sie ableugnen, dass wir sie verdrängen, dass wir sie verachten und so den Durchbruch aufschieben und unser Elend verlängern. Dass wir uns im Stillen einreden, du musst ja immer fröhlich sein. Du musst ja immer alles positiv sehen. Du musst ja immer lachen, auch wenn das zum Heulen ist und manchmal auch zum Kotzen ist, was man hört von anderen. Vielleicht ist unsere Fixierung auf neue Lösungen, auf Kompetenz und Effektivität in der Gemeinde ein Riesenhindernis für echte Gemeindeerneuerung. Ein Hindernis! Denn die beginnt tatsächlich, und das will ich hier nochmal betonen, mit dem persönlichen Zerbruch. Ja, der Durchbruch in unserer Gemeinde kommt dort, wo wir es vor uns selber und vor Gott zugeben. Jawohl, wir sind entsetzlich arm. Wir sind arm. Wir haben nichts in der Hand. Wir haben uns viel zu oft hinter leerer Betriebsamkeit und hinter Floskeln versteckt. Bei einem Kongress christlicher Führungskräfte wurde ausgeführt, in Managementseminaren und Büchern werde immer nur gelehrt, wie man erfolgreich wird, nicht aber, wie man mit dem Scheitern umzugehen hat. Dabei bestehen oft 50% des Wirkens unserer ganz großen Führungskräfte aus Misserfolgen. 50% Ackermann, 50% Esser, 50%, wie sie alle heißen. Misserfolge. Wenn alle Erfolgsmethoden versagten, befinde sich eine Führungskraft in der Krise. Der Manager könne derart tief sinken, dass er selbstmordgefährdet sei. Es sei unter solchen Umständen zu empfehlen, den Leidensprozess nicht zu verkürzen. Vielmehr müsse der Gefallene, in Anführungsstrichen, damit ist nicht gemeint, dass er hingefallen ist, sondern dass er an einer Stelle mit dem, was er vorhatte, ursprünglich gescheitert ist, dieser Leiter lernen, dass was verloren gegangen sei, auch wirklich loszulassen und einen Neuanfang zu wagen. Christlich gesprochen, da loszulassen, wo es sich lohnt, loszulassen, nämlich bei Jesus. Da hinzulegen, wo es sich lohnt, hinzulegen, nämlich bei Jesus. Da sich auszukotzen, wo es wirklich hilft, dass man sich auskotzt, nämlich bei Jesus. Der zweite Abschnitt heißt, geistliche Erneuerung kommt aus dem Reden mit Gott. Und hier geht es nun nicht einfach ums Thema Gebet. Wir sind ja sehr schnell bei der Hand als Christen mit dem Beten, sich irgendwo mal schnell hinsetzen, mal eine Runde beten, wie wir so schön sagen. Das ist hier, tut mir leid, nicht gemeint. Es geht darum, wie unser Reden mit Gott echt wird. Wie unser Reden mit Gott echt wird. Ich möchte es mal so ausdrücken, na, das sage ich später, da kommen wir noch dahin. Mose war am Punkt der äußersten Nacktheit, wo es keine Lösung mehr gab. Und er weicht diesem Punkt nicht aus. Wie schwer ist das, vor Gott einmal auszuhalten, gar nichts Erfolgreiches berichten zu können, einfach still zu werden, vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde oder noch länger. Nicht mehr danken zu können, nichts mehr zu bitten, nicht einmal zu klagen, sondern einfach zutiefst vor ihm sein mit sich selbst und allem, was hochkommt. Oft geschieht sowas erst, wenn alle eigenen Lösungsversuche gescheitert sind. Dann hilft nur noch ein bedingungsloses auf Gott werfen. Es bleibt nur das offene Eingeständnis unseres Mangels. Vielleicht beginnen wir wieder so mit Gott zu reden, wie es uns wirklich geht im Dienst für ihn. Ehrlich zu werden, wirklich ehrlich zu werden. Etwa so: Herr, du allein hältst auch das noch aus, was mich fertig macht. Ich bin bestürzt, weil nichts mehr geht. Ich habe wachsendes Misstrauen, das mit mir zu tun hat. Herr, ich habe null Ahnung, wie du unsere Gemeinde in Zukunft bauen willst. Aber ich möchte dir nicht im Weg stehen. Herr, ich möchte vor dir total zurücktreten. Ich hab's nicht, Herr Jesus Christus. Erbarme dich über mich. Gott, weil ich dir wichtig bin, muss ich mich nicht wichtig machen. Weil ich dir wert bin, muss ich mir nicht einen Wert geben, auch nicht durch meine Arbeit in der Gemeinde. Du gibst den Wert. Du stellst die Weichen. Du zeigst die Ziele. Du gibst das Gelingen. Du gibst auch die Mittel dazu. Vielleicht muss man dazu einmal bewusst einige Tage in die Stille gehen. Und da kann es passieren, dass in der Stille das zu schreien beginnt und Worte findet, was nie raus konnte. Wie wäre es, wenn wir wieder das Anhalten und Einhalten übten, die Einkehr und das Dasein vor Gott, indem wir ihm wieder die Hände und Herzen entgegenhalten und nicht eher zufrieden sind, als bis er sie uns füllt. So stelle ich mir ein 24-Stunden-Gebet vor. Nicht, dass wir reden, sondern dass wir still sind und dass wir auf das hören, was Gott uns zeigen will in der Zeit. Dass wir uns viel Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Und das Dritte ist, geistliche Erneuerung kommt aus dem Erbarmen Jesu. Geistliche Erneuerung kommt aus dem Erbarmen Jesu. Unsere Lebensumstände sind nie ideal. Sie sind so lange nicht ideal, wie wir nicht im Himmel sind. Sie werden erst ideal im Himmel. Deshalb müssen auch unsere Illusionen zerbrechen. Jesus lässt Visionen kaputt gehen. Mit Menschen zusammenzuarbeiten bringt immer Konflikte. Aber Jesus macht sich auch sehr persönlich mit jedem, der ihn fragt, auf den Weg. Ganz persönlich mit dir auf den Weg. Er ermutigt dazu, sich selbst zurückzunehmen. Er schenkt in diese Not hinein den Blick für andere mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Er will mir zeigen, dass andere ruhig was tun sollen, was ich seither meinte, selbst machen zu müssen. Oder was ich meinte, was nur der eine oder die eine tun kann, weil die ja perfekt sei. Gottes Geist befreit, dass ich die Vielfalt anerkenne, schätzen und lieben lerne. Auch auf die Gefahr, dass Dinge schlechter gemacht werden als bisher. Zumindest äußerlich. Zumindest auf den ersten Anschein hin. Gottes Geist befreit, dass ich den anderen schätzen und lieben lerne. Denn so wird Gemeinde lebendig. Jesus will dir heute sagen, dass er dir viele Schwestern und viele Brüder zur Seite gestellt hat. Eine ganze Gemeinde voll Brüder und Schwestern zur Seite gestellt hat. Das meint Pfingsten. Gottes Geist macht lebendig, er erneuert unsere Sicht, unser Denken, unseren Umgang miteinander. Das Leben in der Gemeinde besteht nicht aus lauter Einzelkämpfern, auch nicht aus einem Nebeneinander von Gruppen und Kreisen oder wohl von Gemeindeteilen, die jeder für sich kämpfen und meinen, ihre vermeintlichen Rechte und Vorstellungen auf irgendeine Art und Weise einfordern zu müssen. Im Grunde gleicht das Leben in einer Gemeinde einer großen Familie. Das ist das Bild von Gemeinde, eine große Familie. Nicht eine zerstrittene Familie, wo der eine in Hamburg, der andere in Hannover lebte, die haben 20 Jahre nichts mehr voneinander gehört, sondern eine Familie, die zusammenlebt in einem Haus, aufeinander angewiesen ist, die sich die Küche teilen, sich den Kühlschrank teilen. Das ist das Bild von Gemeinde, das die Bibel hat. Liebe Zeit. Denn in einer Großfamilie übernimmt jedes Glied eine unersetzliche Aufgabe. Es war einmal eine überaktive Familienmutter. Ich will mal ein Märchen erzählen. Sie versorgte ihre Familie in jeder Beziehung. Mutter unterhielt die Leute, Mutter betreute alle, am Morgen lagen alle Kleider bereit, jedes Essen stand für jeden pünktlich auf dem Tisch. Die Abend- und Sonntagsvergnügungen waren abwechslungsreich organisiert. Wen wundert es, wenn sich daraus bei den Familienmitgliedern die Erwartungshaltung einstellt? Was hat diese zentrale Familienperson wohl nun wieder Schönes zur Betreuung und auch zur Unterhaltung der Familie für uns zu organisieren? Handelt es sich dabei wirklich noch um eine lebendige Familie? Oder ist die äußere Lebendigkeit nicht bloß ein Schein, der durch die Überaktivität jener Zentralfigur getragen, von den Familienmitgliedern aber nur noch ertragen wird? Einer solchen kranken Familie müsste man als therapeutische Radikalkur wünschen, dass jene überaktive Mutter einmal krank wird, dass sie ihre Aktivitäten aufgeben muss. Erst dann würde sich herausstellen, ob diese Familie, ob diese Menschen als Familie überhaupt noch zusammenbleiben wollen. Der Schritt zur Auflösung könnte ein Schritt zur Wahrheit sein. Es wird aber eher so sein, dass unerhörte Lebenskräfte der einzelnen Familienglieder auftauchen und sich dann entfalten. Die Tochter wird vielleicht das Mittagessen kochen, der Sohn das Kursbuch für den nächsten Ausflug studieren. Nichts wird so perfekt sein wie zu Mutterszeiten, aber alles wird nun den Charakter einer neuen Lebendigkeit an sich tragen, einer ganz anderen Lebendigkeit. Es wird auch völlig anders laufen, es wird viel chaotischer laufen in vielen Stellen. Ja, und es wird vielleicht auch in einer ganz anderen Richtung gehen, als man es bisher gewohnt war. Vielleicht wird da auch was zerbrechen und der eine Sohn sagt, nö, das will ich nicht mehr, der wird gehen und wird sich mit seinem Grüppchen irgendwo absetzen. Vielleicht wird es auch das geben. Eine gute Mutter weiß, dass ihre Tochter im Haushalt anfangs alles natürlich nicht so gut, wie sie selber macht. Die Tochter ist nicht perfekt und doch wird diese Mutter, wenn sie ihre Tochter liebt, wenn sie ihr zu einer guten Entwicklung verhelfen und ihr Reifungsmöglichkeiten einräumen will, die Chance nicht vorübergehen lassen. Sie wird die Tochter einsetzen und ihr verantwortungsvolle Aufgaben übertragen. Und genau das tut Gott in seiner Gemeinde auch. Und er setzt dich nicht nur an einen ganz bestimmten Platz. Du bist begabt und mit Gottes Geist zum Dienst ausgerüstet. Du brauchst nicht etwas zu tun, was dir gar nicht liegt. Du darfst dich von ihm einfügen lassen zu deiner Freude und zur Freude Gottes und zur Freude der ganzen Gemeinde. Wer sich selbst von Gott her in dieser Grundbewegung erblickt, dass er geliebt, gewollt und brauchbar ist, der kann auch den anderen so lieben und seine Arbeit sehen und wertschätzen lernen. So wird Pfingsten. So kommt der Heilige Geist wirklich in die Gemeinde. So durchflutet er diese Gemeinde und macht sie zu einer heiligen Familie. So kommt Freude auf. Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal an seine geistlichen Brüder etwas ganz Herrliches über die Freude, die aus dem Erbarmen Jesu kommt. Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben. Er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und an seine Herrschaft freuen. Das gehört wieder zu den einfachsten Dingen, die wir über dem schwierigen Garn vergessen, dass wir uns an Jesus Christus gemeinsam freuen lernen, wie die Kinder. Ist es nicht schlimmste Undankbarkeit und Verstocktheit unseres Herzens, wenn uns der, der uns zum Heil, zur Errettung kam, nun zur Last wird? Mit der Freude an Christus geht uns dann auch die Liebe zu ihm und der Glaube an ihn verloren. Ohne die Freude an dem menschgewordenen und auferstandenen Sohn Gottes geraten wir ins Murren, wie die Israeliten damals, in den Widerspruch, in die Traurigkeit, soweit Dietrich Bonhoeffer. Und ich ergänze, in das ständige gegenseitige Kritisieren, in einen Zustand von Unzufriedenheit und in ein Grundgefühl gegenseitigen Misstrauens, das sich gegen die Gemeinde und gegen die Mitarbeiter letztendlich auch gegen Gott selbst richtet. Liebe Gemeinde, Pfingsten führt uns in die Tiefe, aber nicht in die Verzweiflung, sondern an den Punkt der Wahrheit, wo Freude aufbricht, wo auf einmal erkannt wird und gesehen wird, da ist ja eine ganz andere Kraft, die uns anzapft, die wir anzapfen können und die uns einfach diese Kraft gibt, diese Freude gibt, dass wir als Gemeinde, als Familie, als Großfamilie leben können. Neue Freude, die sich an dem entzündet, was Jesus für uns getan hat. Nicht danach fragt, was habe ich für Ideen und wie stelle ich mir das letztendlich vor, sondern die danach fragt, Herr Jesus, wie hast du dir das denn vorgestellt mit den anderen, die so ganz anders sind als ich, die so völlig bunt und kunterbunt sind und so ganz andere Ideen und so ganz andere Vorstellungen haben wie ich. Wie hast du dir das vorgestellt, dass wir als Familie hier fröhlich miteinander leben können? Gottes Geist will bei dir die Freude an Jesus wecken, an dem, was er ist und was er Großes tut. Er will froh machen und bezeugen, dass Jesus lebt und in die Gemeinschaft der Freude hineinführt. Wer seine Augen offen hat für seine Mitchristen, dem kann es an Grund zur Freude nie fehlen. Es ist doch erstaunlich, wie großartig und vielfältig hier bei uns Gottes Geist beschenkt. Haben wir uns das eigentlich mal so vor Augen gehalten, was hier so passiert ist alles, gerade in unserer Gemeinde in den letzten 40 Jahren? Schenken. Und dann, wann sind wir denn endlich da? Wo ist der nächste McDonald's? Und das war ja auch nicht mehr so doll. Das könnte nächstes Mal auch besser werden. Aber diese Freude, diese Wirklichkeit des Geistes unter uns lässt sich nur feiern, weil sie Geschenk unseres unvergleichlichen Gottes ist und weil wir bereit sind, wenn wir bereit sind, diesen Gott in uns wirken zu lassen, dass sein Geist uns wirklich herausholt aus diesen Tiefen, aus diesen negativen Tiefen und uns in seine Tiefe hineinführt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.